Deutschlandfunk Kultur Interview.
Klar, in Dresden bei der staatlichen Kunstsammlung, da spricht man von einem Weihnachtswunder, weil ein großer Teil der geraubten Juwelen aus dem grünen Gewölbe jetzt wieder da ist. Aber irgendwie klingt das auch nicht so ganz koscher, was die Staatsanwaltschaft da ausgekungelt haben soll mit dem Berliner Remo-Clan, einer arabischstämmigen Großfamilie. Oder wie sehen Sie das? Wie sowas abläuft und wie man überhaupt auf die Spur der Juwelenräuber gekommen ist, das soll mir Thomas Heise verraten, Investigativreporter bei Spiegel TV und mit Klaas Meyer-Heuer, gemeinsam Autor des Sachbuches Die Macht der Clans, arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien. Herr Heise, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe mir mal die Kommentarspalten angeschaut am Wochenende unter den vielen Artikeln zur Rückgabe der Juwelen. Und ich habe da wenig Verständnis gefunden für einen Deal mit einer kriminellen Großfamilie, so nach dem Motto, wenn wir das Zeug am Schwarzmarkt nicht verticken können, dann geben wir es eben zurück und sparen uns den Knast. Wie sehen Sie das?
Naja, also man kann es schon irgendwie in gewissem Maße nachvollziehen, dass die Leute das natürlich ein bisschen seltsam finden. Ich bin eher der Meinung, man muss das sozusagen unter historischen Gesichtspunkten mal sehen. Ich meine, was nützt es uns jetzt, sozusagen diesen Deal nicht zu machen, also uns als Gesellschaft, sondern auf diesen Schatz zu verzichten. Also ich bin dann eher dafür, den Deal zu machen und auf den Schatz und den Schatz wiederzukriegen, jedenfalls in Teilen.
Was weiß man denn darüber, wie dieser sogenannte Deal überhaupt aussieht?
Also wir wussten von den Bestrebungen, dass der Schatz zurückgeführt wird, schon seit Monaten. Nach unseren Informationen ging die Initiative von dem Richter aus. Aber natürlich braucht es dazu auch immer die Staatsanwaltschaft, auch die Polizei und natürlich auch die Rechtsanwälte und die Angeklagten. Also die sind da schon eine ganze Weile dran gewesen. Wir haben dazu extra nichts veröffentlicht, weil man muss als Journalist auch nicht immer alles sagen, was man weiß, finde ich jedenfalls oder finden wir. Weil sowas hätte ja auch den Deal gefährden können. Und ich sage Ihnen mal sozusagen, als sozusagen Kulturinteressierter, finde ich es natürlich viel schöner, dass die Sachen wieder da sind, als dass sie weg sind.
Und was haben denn die Juwelenräuber davon, die ja noch nicht verurteilt sind? Eigentlich dürfen wir sie doch gar nicht so nennen.
Ja, aber die Beweislage ist zumindest bei einigen von ihnen noch ziemlich erdrückend. Was haben die davon? Das wird man am Dienstag sehen, da geht der Prozess weiter. Also es scheint ja so zu sein, dass es eine Absprache gibt. Deswegen ist auch das Gericht einbezogen und der Richter einbezogen, weil der entscheidet ja in letzter Konsequenz, dass es eine Absprache gibt, dass es sozusagen, was das Strafmaß angeht und die Verurteilung angeht. Ich bin da auch gespannt. Wir werden da am Dienstag zum Prozess hingehen und werden mal gucken. Es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten und auch sozusagen im Milieu und auch unter den Rechtsanwälten und auch aus den Ermittlerkreisen hören wir das sozusagen verschiedene Möglichkeiten, was da sein könnte. Wir glauben nicht, dass es Bewährung geben wird. Das wäre irgendwie schon ein Ding. Aber vielleicht werden auch welche freigelassen. Es sind ja auch welche noch heranwachsend. Die sind ja erst 23 und zur Tatzeit waren sie also unter 21. Das muss man dann irgendwie sehen.
Sie sind ja schon recht lange dran an diesem Fall. Woher wusste man eigentlich so schnell, dass und welche Berliner Großfamilie dahinter steckt?
Naja, die Ermittler gucken sich an, wie der Modus operandi ist, ne? Also wer macht das? Wie ist man vorgegangen? Da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann gab es auch schon aus Berlin die ersten Ermittler, die sich auch bei den Dresdnern gemeldet haben und gesagt haben, übrigens, wir haben hier so eine Großfamilie, die machen das öfter mal. Also die haben auch schon die Goldmünze gemacht und die haben auch schon andere Sachen gemacht. Also die sind ja auch in Banken reingegangen, also jedenfalls diese Großfamilie, und haben Banken ausgeräumt. Schließfächer ausgeräumt. So, dann gucken die sich das an und dann hat die Dresdner Polizei, das muss man einfach mal sagen, die ist da natürlich mit einem unfassbaren Aufwand rangegangen, um diesen Fall aufzuklären. Also was die da betrieben haben, um da DNA-Spuren zum Beispiel zu finden, das ist schon einzigartig. Also das haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen und gelesen und mitbekommen und auch im Prozess ja mitbekommen, mit welchem Aufwand das betrieben worden ist. Mir ist aufgefallen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, es gibt ja so Leute, die dann auch in den Kommentarspalten, auch bei Twitter, irgendwie so ein linken Politiker ist mir da aufgefallen, der hat dann geschrieben, ja, wie, was, die Polizei und vielen Dank an die Polizei, die mussten doch nur hinfahren und mussten das Zeug holen. Naja, also wenn die Polizei das nicht so ermittelt hätte und den Druck auch auf natürlich die Remos so erhöht hätte, indem die Beweislage so gut gewesen wäre, dann wäre es natürlich auch nicht zu diesem Deal gekommen.
Sie haben die Goldmünze aus dem Bode-Museum erwähnt, 100 Kilo schwer. Wo ist die eigentlich geblieben?
Die ist zersägt worden. Also da gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass sie zersägt worden ist in mehrere Teile und auch eingeschmolzen worden ist. Das sind ja auch immerhin 3 Millionen Euro. Also das ist schon irgendwie anständig Geld, was die da gemacht haben. Es gibt Hinweise darauf, dass Teile der Goldmünze nach Schweden gegangen sind zum Einschmelzen, weil es ist jetzt auch nicht so einfach, so eine Goldmünze einzuschmelzen, weil man muss ja auch einen Nachweis führen als Schmelzer sozusagen, als Goldeinschmelzer und Goldhändler. Also das ist nicht so einfach, aber irgendwie ist es denen gelungen.
Und die Räuber sind ja auch verurteilt worden, die beiden aus einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie, wie es immer heißt. War das auch der Remo-Clan?
Zwei von denen sind wegen der Goldmünze auch verurteilt worden, die jetzt irgendwie beim grünen Gewölbe wieder dabei gewesen sind. Das ist einmal Wissam und einmal Ahmed. Die sitzen auch im Gefängnis, also sie sitzen sowieso im Gefängnis, weil sie wegen der Goldmünze noch Strafe absitzen müssen. Die waren jetzt auch im grünen Gewölbe dabei gewesen.
Und die sind ja verurteilt worden unter anderem zu einem Wertersatz von 3,3 Millionen Euro. Der Wachmann, der Beteiligte, dann nochmal zu 100.000 Euro, die er zurückzahlen soll. Wie groß ist denn die Chance, dass dieses Geld tatsächlich eines Tages mal zurückgezahlt wird?
Naja, also die sind jetzt nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt irgendwo. Also von Wissam heißt es immer mal, der wäre Kurierfahrer. Und von anderen heißt es, dass sie Sozialhilfe bekommen, gleichzeitig aber, also Rabbi zum Beispiel, das ist der, über den dieser Deal wahrscheinlich, also nach unserer Kenntnis ist dieser Deal über Rabbi zustande gekommen, über seine Anwälte. Das Zeug lag auch wahrscheinlich in der Kanzlei von den Anwälten. Und Rabbi zum Beispiel, der hat sich irgendwie erkundigt, ob er irgendwo eine Pizzeria kaufen kann für 500.000 Euro, kriegt aber gleichzeitig Sozialhilfe. Also man kann jetzt nicht damit rechnen, dass die das bei der Goldmünze zumindest Wissam und Ahmed, dass sie das zurückzahlen. Das Lustige ist, dass ja auch in der Anklage bei dem grünen Gewölbe ist ja auch davon die Rede, dass die, wenn sie verurteilt werden, Wertersatz leisten sollen, und zwar über 113 Millionen Euro. Das ist schon auch ein bisschen witzig.
Und gehen Sie davon aus, dass die Räuber sich auf diesen Deal eingelassen haben, die Juwelen zurückzugeben, weil es so unglaublich schwer war, das Zeug wirklich am Schwarzmarkt zu verkaufen?
Wahrscheinlich, ja klar. Also der Druck ist natürlich durch die Ermittler und auch durch die Öffentlichkeit unheimlich hoch gewesen. Also wahrscheinlich weltweit irgendwie interessierte Kreise haben das natürlich alle mitbekommen. Und wer will sich die Finger verbrennen an diesem Zeug? Das will ja keiner so richtig. Wir hatten zwischenzeitlich mal die Idee und die These, dass das auf sozusagen ein auf Bestellung gewesen ist, dass der Bruch gemacht worden ist. Aber offenbar war es dann doch nicht auf Bestellung oder der Besteller ist zurückgetreten. Im Ernst wissen wir es nicht so genau.
Die Macht der Clans, so heißt das immer noch lesenswerte Buch von Spiegel-TV-Reporter Thomas Heise. Das hat er geschrieben gemeinsam mit seinem Kollegen Klaas Meyer Heuer. Wir sprachen diesmal über den Deal der Angeklagten im Juwelenprozess von Dresden. Die Juwelen sind wieder zurück, einige davon noch nicht alle im grünen Gewölbe. Herr Heise, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Bis denn.